Sie hören Radio Ech, die Sendung der russisch- und ukrainischsprachigen Projektion von Radio Dreieckland. Sie hören uns auf Deutsch jeden ersten und zweiten Donnerstag von 19 Uhr bis 19.30 Uhr und auf Russisch können Sie uns jeden dritten und vierten Samstag von 13 bis 14 Uhr hören. Guten Abend, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer. Im Studio sind wir wieder mit Ihnen. Im Studio ist ganz live mit Ihnen Dimitri,
Sebastian
und
Tim.
Tim ist unser Gast für heute. Tim, möchtest du dich kurz vorstellen?
Ja, kann ich gerne machen. Ja, ich bin Tim. Ich arbeite beim Arnold-Bergstresser-Institut hier in Freiburg. Und das ist ein Institut, das konzentriert sich auf verschiedene Fragen, die vor allem den globalen Süden betreffen. Und ich bin dort zuständig für Friedens- und Konfliktforschung und mit Fokus gerade in Afrika und im Nahen Osten.
Und du bist von der Ausbildung Kfz-Mechaniker?
Von der Ausbildung her bin ich Politikwissenschaftler, genau, Friedens- und Konfliktforscher.
Okay, nur dass wir das klargestellt haben, nicht, dass die Leute denken, wir hätten hier, keine Ahnung, den Hausmeister eingeladen oder so.
Also bitte, wir sind ein linkes Radio, wir finden die Arbeiterklasse super.
Ja,
also es ist eigentlich ein Minuspunkt an dich, dass du kein Automechaniker bist.
So, okay, wir wollen heute darüber sprechen, nachdem wir letztes Mal sehr intensiv das Bündnis Sarah Zarenknecht bearbeitet haben und deren Veranstaltung hier mit Michael von Schwurbelburg, wie sich denn eigentlich die Gruppierung, von der sich dieses Bündnis abgespalten hat, nämlich die sogenannte Linkspartei in der Ukraine-Krise verhält und auch was sie zum Beispiel für programmatische Aussagen in ihrem Wahlprogramm dazu getätigt hat.
Zur Erinnerung, als der große Krieg ausgebrochen ist, also die Invasion damals im Februar 22, gab es in der Linken eine große Abwanderung, sozusagen eine Welle von Parteiaustritten. Eben deswegen, weil die Partei damals noch mit der Wagenknecht zusammen und ihrem Flügel zusammen, die Partei konnte sich damals nicht dazu durchringen, die Invasion Russlands einfach eindeutig und ohne Wenn und Aber und ohne irgendwelche andere Zusätze nochmal zu verurteilen. Es war immer, jedes Mal, wenn sie davon gesprochen haben, wir verurteilen russischen Angriff auf die Ukraine, haben sie immer auch dazu gesagt, ja, und es ist ganz blöd, die NATO provoziert und NATO-Osterweiterung und so weiter und so fort. Also dadurch, dass halt eben so ganz viele Verlautbarungen waren, möchte ich jetzt nicht wörtlich zitieren, aber es war halt wirklich ein großes Problem. Und es stellte sich auch heraus, es geht nicht nur um die einzelnen Wagenknecht-Anhänger eben in dieser Partei. Es ist eigentlich auch ein größeres Problem, dass es diese Ablehnung gegenüber NATO und gegenüber dem Westen als militärischer Faktor, sagen wir mal so, eigentlich alles toppt. Deswegen gab es ordentliche Austritte und dann gab es natürlich jetzt kürzlich nochmal eine Spaltung der Partei, Abspaltung mit Sarah Wagenknecht und es gab durchaus die Annahme, ja jetzt sind eigentlich die wirklich irren Gestalten raus aus der Partei.
Sind ja auch zum großen Teil draußen.
Ja, sind die auch, genau.
Also Sarah hat in ihrer Partei noch ganz andere richtig wirre Gestalten, also auch Corona-Leugner und so,
genau,
die jetzt im Europaparlament sitzen.
Deswegen ist die Annahme auf jeden Fall da, jetzt ist die Linke eigentlich das, was sie auch schon all die Jahre hätte sein sollen. Jetzt ist es endlich mal die vernünftige Linke. Und jetzt haben sie haben sie das Wahlprogramm zur Bundestagswahl 25 rausgebracht. Ich bin da nicht so überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Und das ist der Anlass für diese Sendung. Genau. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir heute sind.
Gut. Und deswegen haben wir uns auch noch einen Experten eingeladen.
Ein Friedensforscher. Ein Kriegstreiber.
Ja, also gut, das Problem ist, wir kriegen regelmäßig auch Anfeindungen. Ich war auch kürzlich bei einer Veranstaltung der Linken, wo Jan van Aken in Freiburg da war, zusammen mit unserem örtlichen Direktkandidaten, dem Vinzenz Gläser. Und Vinzenz Gläser studiert ja interessanterweise Friedenspädagogik an der Evangelischen Hochschule. Da hatten wir mal die Äußerungen der Leiterin des Studiengangs vor einiger Zeit auch schon mal analysiert. auf die ich jetzt gar nicht näher eingehen möchte. Das Einzige, was mir jetzt von Vinzenz Gläser, ich kam leider nicht in die Veranstaltung rein, mir wurde aber ein Friedensaufkleber auf den Rucksack geklebt, weil man das provokant fand, dass ich ein Ukraine-Symbol da drauf hatte. Was bei mir von Vinzenz Gläser in Erinnerung bleibt, war, dass er auf der roten Couch in Weingarten gesagt hat, und ich versuche das jetzt wörtlich zu zitieren, weil es war wirklich etwas... etwas bizarr eigentlich vom Setting her. Er saß vorne und meinte dann, ja, hier hat jetzt gerade jemand gesagt, man soll doch mal statt Waffenlieferungen in die Ukraine und Aufrüstung mehr Geld für Soziales investieren. Das finde ich einen interessanten Aspekt. Und dann hat er nicht mehr gesagt, was er darin jetzt interessant fand, sondern das war dann irgendwie so weiter und es wurde auch nicht darüber gefragt. Man konnte auch leider nicht nachfragen. So, jetzt unsere erste Frage an unseren Gast. Wenn ich so das Wahlprogramm der Linken lese und auch das, was man sonst so sieht, dann kann man das doch einfach so sagen, wenn wir jetzt keine Waffen mehr an die Ukraine liefern, dann wird alles gut und der Krieg hört auf.
Ja, schön wäre es natürlich. Aber ich glaube, man muss den Linken schon eines hochhalten. Einige der Prinzipien, die sie darin nennen, kommen durchaus aus der Friedensforschung. Also dieses sehr, sehr starke Interesse darin, dass wir abrüsten müssen. Und ich glaube, das ist auch richtig und das würde ich immer unterschreiben. Ich glaube, die Differenz kommt von diesen Kontrasten zwischen Anspruch und Realität. Also es ist natürlich richtig, dass wir sehr viel Energie reinstecken müssen in Abrüstungsverträge, dass in den 90er, 2000er Jahren da nicht genug reingesteckt wurde an politischem Kapital, an Interessen und so weiter. Und deswegen wir eben in einer Situation sind, wo viel zu viele Waffen in der Welt sind. Das ist richtig. Andererseits ist jetzt aber ein Krieg in der Ukraine. Und zu meinen, man höre jetzt auf, Waffen zu liefern und deswegen gäbe es eine gute Friedenslösung, ist einfach nicht gedeckt. Also da muss man eben doch zwei Debatten gleichzeitig führen. Und die eine ist eben, was für eine langfristige Weltordnung wollen wir? Und ich glaube, da hat die Linke sehr wichtige und starke Punkte. Sicherlich eine mit sehr viel weniger Waffen. Und gleichzeitig die Realität, dass jetzt ein Angriffskrieg Russlands in der Ukraine stattfindet. Und wenn man weniger Waffen liefert, es zumindest derzeit keine Anzeichen gibt, dass das dazu führen würde, dass Russland weniger brutal gegen die Ukraine vorgehen würde in dieser jetzigen Situation.
Okay. Dann ein weiterer Punkt, den wir im Wahlprogramm drin haben, ist ja die Aussage, ich versuche das so ein bisschen, die sagt, gezielte Sanktionen, die direkt auf die Kriegskasse des Kremls zielen und nicht gegen die russische Bevölkerung gerichtet sind. Jetzt kann man sich natürlich fragen, erstens, was wären denn das für Sanktionen, die gezielt auf die Kriegskasse des Kremls gerichtet sind und die gleichzeitig nicht gegen die russische Bevölkerung gerichtet wären? Wenn man sagen muss, vieles aus meinem Verständnis ist, bei einer Sanktion ist ja immer so, dass es zumindest mal die Bevölkerung in Mitleidenschaft ziehen kann, oder?
Ja, also das ist wieder so. Da kann ich nur sehr stark die Forschung von meinen sehr engen Kollegen Christian von Soest und Julia Grauvogel empfehlen. Die haben dazu sehr viel geforscht. Auch wann sind Sanktionen effizient? Wann führen sie wirklich zu einem Wandel in dem gegenüberliegenden Regime, wo man einen Wandel bewirken will? Und leider sind Sanktionen insgesamt meistens sehr begrenzt in ihrer Fähigkeit, einen Wandel herzubringen. Also wir haben das ja zum Beispiel auch im Iran gesehen, wo jahrzehntelang Sanktionen ausgeübt wurden und trotzdem kein Einschwenken der Regierung. Jetzt ist die Forderung der Linken etwas seltsam, weil es gibt diese Sanktionen ja. Es gibt ja ganz konkret Sanktionen gegen Oligarchen, gegen die Führungsriege. Es ist ja auch zum Beispiel der Fakt, dass wir jetzt kein Gas mehr importieren. Einerseits wurde uns der Gas da noch einfach abgedreht. Aber ja,
gesprengt.
Gesprengt. Aber es wurde ja trotzdem auch entschieden, auch wenn das nicht passiert wäre, das auszuphasen, also eben damit aufzuhören. Das ist ja auch eben, diese ganzen Dinge sind ja mit dem Ziel, die Kriegskassen zu verkleinern. Jetzt ist aber das Problem wieder Anspruch. Natürlich wäre es super, wenn wir eben mit nicht-militärischen Mitteln, also eben zum Beispiel mit Sanktionen, einen super starken Effekt haben könnten. Aber den kann man in der Wissenschaft einfach nicht nachweisen. Also Sanktionen sind nicht diese Wunderwaffe unterhalb der Kriegsschwelle, um einen Krieg zu beenden. Zumindest hat das noch nie so wirklich funktioniert.
Ja, genau. Und ich möchte jetzt noch etwas hinzufügen, jetzt auch mal direkt auf den Ukraine-Krieg bezogen und auch angewandt. Diese Forderung nach gezielten Sanktionen, ich zitiere mal, gezielte Sanktionen, die sich nicht gegen die Bevölkerung, sondern gegen Putins Machtapparat und den militärisch-industriellen Komplex und damit gegen die Fähigkeit zur Kriegsführung richten und die im Einklang mit der UN-Charta verhängt werden, können ein wichtiges Druckmittel sein, um einen gerechten Frieden für die Ukraine zu erreichen. Auch gezielte Sanktionen gegen Personen, die sich direkt oder indirekt an Kriegsverbrechen beteiligt haben, können dabei helfen, diplomatischen Druck aufzubauen. Diese Aussage ist wunderbar und sie stimmt zu 100% vor 22. Weil es ist nämlich genau der Zustand, den wir hatten seit 2014 bis 2022. Wir hatten gezielte Sanktionen gegen militärisch-industriellen Komplex. Es wurde ja auch damals kurz nach der Krim-Annexion sollte Frankreich einen absolut fertig gebauten Flugzeugträger oder Hubschrauberträger an Russland ausliefern. Das war ein Milliardendeal und der war geplatzt. Die Franzosen wussten nicht, wohin damit, und die Kosten sind bei Frankreich geblieben. Und dennoch haben wir, wo Russland einmarschiert ist, gab es Untersuchungen an erbeuteten russischen Panzerfahrzeugen. Da waren immer noch optische Geräte, Vorrichtungen aus französischer Fertigung eingebaut, die nach 2015 hergestellt werden mussten.
Hatten wir nicht gerade einen Skandal, dass da auch wieder so eine dass da so ein deutsches Unternehmen aufgeflogen ist, was Sachen in die Russland
Also es gibt, es gibt ja eben offensichtlich Möglichkeiten, Sanktionen zu umgehen. Vor allem, wenn sie so nicht breit aufgestellt sind, sondern so gezielt. Und dann kannst du halt eben mehr oder weniger mit ein paar Schattenfirmen, mit Briefkastenfirmen schon sehr gut und Umleitungen über ein paar Drittländer sehr gut alles umgehen. Und das hat man ja auch damals gesehen, 22, wo die Russen wirklich mit modernster Technik einmarschiert sind, die sie eigentlich nicht hätten haben können, müssen, sollen. Und die gezielten Sanktionen gegen einzelne Personen, die gab es ja vor 22 ganz genau auf diese Art und Weise. Gezielte Sanktionen gegen Putins Machtapparat und nur gegen einzelne Personen. Was hat das genützt? Jetzt herzlich wenig, ganz genau eben, es hat was gebracht, aber jetzt eben nicht so viel, dass es den großen Krieg verhindert hätte.
Also man kann jetzt, der Linke könnte man natürlich jetzt schon, wenn ich jetzt die Linke vertreten würde, würde ich jetzt sagen, na gut, diese Lückenhaftigkeit war natürlich auch, weil aus europäischen Eigeninteressen. Also man will zwar einerseits Russland sanktionieren, andererseits, wie du gesagt hast, will man ja trotzdem weiter Geld machen. Mhm. Nach 2014 hätte man ja auch schon entscheiden können, jetzt drehen wir. Also jetzt machen wir uns vom Gas los, weil das war ja seit 2014 schon klar. Und es ist ja auch absurd zu sagen, dass wir nicht schon seit 2014 wussten, dass russische Truppen und nicht irgendwie Rebellen, die ein bisschen russische Unterstützung bekommen. Nein, also wir hatten OECD-Beobachter, wir hatten Beweise, also das war...
Putin hat es ja selber mal gesagt, das waren Russen.
Es ist einfach nur, natürlich, wenn man sagen will, die Unschuldsvermutung gilt, bis ich jeden Soldaten einzeln identifiziert habe, klar. Aber man wollte es nicht glauben, beziehungsweise man wusste es, aber man dachte, es wird halt nicht weiter eskalieren. Deswegen hat man es akzeptiert, dass trotz der Präsenz russischer Truppen schon seit 2014 in der Ukraine eben nicht schon dann harte Sanktionen zum Beispiel, die halt auch für uns hart gewesen wären. Also wenn man dann gleich gesagt hätte, wir machen viel weniger Gasimporte, am besten gar keine mehr, dann hätte man schon vor über 10 Jahren die Kriegskassen reduzieren können. Das heißt, die Linke könnte jetzt sagen, na gut, Sanktionen haben wir ja noch nie so richtig versucht. Wir haben immer irgendwie so Lücken gelassen, absichtlich, auch aus eigenen Interessen, auch aus Profitinteressen. Und das ist richtig. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, selbst wenn sie komplett umgesetzt würden, ist immer noch die Frage, ob sie wirken. Weil man muss halt auch eingestehen, dass Europa, vielleicht auch glücklicherweise, es geht ja auch in diesem Programm sehr viel um Dekolonialismus, eben nicht mehr so eine dominante Kraft in der Welt ist, dass wenn Europa entscheidet, dann ändert sich alles. Nein, Russland hat es geschafft, sehr, sehr schnell seine Exporte zum Beispiel umzuwidmen nach China und nach Indien. Das heißt, der Einfluss, die Kriegskasse jetzt noch weiter zu reduzieren, ist aus europäischer Seite sowieso sehr begrenzt.
Ja. Dann kommen wir doch vielleicht zur nächsten programmatischen Aussage, die gut dazu passt. Ich lese mal vor. Um endlich einen Friedensprozess für die Ukraine zu ermöglichen, muss die Bundesregierung Friedensinitiativen wie die von China und Brasilien endlich aufgreifen und sich aktiv für eine gemeinsame diplomatische Verhandlungsoffensive einsetzen, unterstützt durch gezielte Sanktionen, die nicht gegen die allgemeine Bevölkerung gerichtet sind. So, jetzt könnte man fragen, dieser chinesische Friedensvorschlag war eigentlich, als ich ihn damals gelesen habe, gedacht, das ist der chinesische Friedensvorschlag, weil es waren einfach die 11 Punkte, die die chinesische Außenpolitik immer vertritt, so. Und das war der ganze Vorschlag. Ich habe nichts Konkreteres dazu geschrieben.
Ja, also ich glaube, das ist halt auch wieder so eine Frage. Also ich... Das wieder dieser Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Also ich stimme dem absolut zu, dass Deutschland auch mit seiner Idee des Multilateralismus dazu beitragen muss, dass Impulse für Friedensverhandlungen, für internationale, zum Beispiel auch Wirtschaftsabkommen und so weiter, auch mal von außerhalb Europas kommen können und diese von Deutschland unterstützt werden sollten. Absolut. Jetzt schauen wir uns aber eben die Realität für diesen Fall an. Und wie du gesagt hast, der chinesische Vorschlag, es ist sehr unwahrscheinlich, dass China wirklich Frieden in der Ukraine schaffen will. Also will oder kann, also kann vielleicht schon, weil die haben schon extrem viel, also wenn die jetzt sagen würden, wir machen jetzt Sanktionen gegen Russland zum Beispiel, wir importieren gar nichts mehr und exportieren gar nichts mehr nach Russland, dann hat Russland wirklich ein Problem, aber das machen sie nicht. Sprich, China ist einfach in diesem Konflikt parteiisch, die sind ganz klar auf der Seite Russlands. Also zu erwarten, dass da von China ein sinnvoller, auch für Ukraine sinnvoller Vorschlag kommen wird, ist zu bezweifeln. Ich glaube, eine andere Alternative vielleicht von Akteuren, die tatsächlich neutraler sind, ist ganz interessant, sind die afrikanischen. Und das gab es aber auch schon. Es gab eine afrikanische Delegation, die sowohl in der Ukraine wie in Russland war. Und man kann sogar sagen, dass das vielleicht so der Anstoß war, um dann nachher auch zu diesem Getreideabkommen zu kommen, das ja danach auch in der Türkei verhandelt wurde. Aber wenn man sich das anschaut, diesen afrikanischen Vorstoß, war vor allem erschreckend, wie wenig ernst die von russischer Seite genommen wurden. Und deswegen ist das halt wieder ein Wunschdenken. Natürlich wäre es toll, wenn jetzt von der Afrikanischen Union zum Beispiel ein Friedensvorschlag kommt und dann setzen wir uns als Deutsch dahinter und setzen Druck aus, dass dieser auch umgesetzt wird. Aber ja, gerade von russischer Seite gibt es keine Anzeichen, dass die afrikanische Partner auf Augenhöhe mit ihren Forderungen in diese Verhandlungen kommen lassen.
Ja, genau. Und es ist ja auch interessant, diese wirklich wählerische Sicht letztlich, was man sieht und was man sehen will und was man nicht sehen will. Wenn man jetzt sagt, es muss jetzt endlich mal von europäischer, deutscher und europäischer Seite mehr Verhandlungen gewagt werden, dann übersieht man ja, dass das gesamte erste Halbjahr 2022 davon geprägt war, wie Olaf Scholz und Emmanuel Macron die ganze Zeit versucht haben, mit Putin zu reden. Ich meine, Emmanuel Macron hat ihn einfach ein paar Mal die Woche jedes Mal angerufen und mit ihm telefoniert. Das war noch vor Istanbul.
Also aber wirklich, bloß, weil bei dir ein Franzose anruft, hörst du doch nicht auf, dein Nachbarhaus anzuzünden.
Naja, aber er hat für Verhandlungen ausprobiert. Ne? Also die haben wirklich ernsthaft und überzeugend versucht, über Verhandlungen und Diplomatie Frieden zu erreichen. Und vergessen wir nicht, noch im Dezember 2021 hat die Annalena Baerbock noch so Sprüche abgelassen wie, wer redet, schießt nicht. Und eben zu unterstreichen, dass sie es mit Diplomatie versuchen wird, die Spannungen, damals noch Spannungen, auch wirklich aufzulösen. Hat ja auch am Ende nicht, also es ist jetzt, der Punkt ist halt nicht wirklich, wir haben es probiert, das hat nicht funktioniert, klar, okay, das ist auch ein Punkt, aber vor allem, wir haben es wirklich probiert. Also es ist ja wirklich nicht so, dass Deutschland von Anfang an so auf 200 Leopard-Panzer pro Monat gesetzt haben und das liefern wir jetzt an die Ukraine. Okay, so viel haben wir gar nicht erst. Es hat sich herausgestellt, Deutschland hat schon ordentlich abgerüstet in der Zeit seit dem Kalten Krieg. Wir haben wirklich nicht mehr so viel Militärtechnik, die wir hätten schicken können. Und dann außerdem versuchen wir es auch die ganze Zeit eigentlich auch mit Verhandlungsfrieden nur, klappt es halt nicht.
Also wirklich ja, diese Verhandlung Sicht ist ja vor allem auch wieder die Sache, es gibt ja auch zum Beispiel Forschung zu Verhandlungen. Also wann funktionieren Verhandlungen? Und Verhandlungen funktionieren nur dann, wenn für beide Seiten irgendwie so ein Punkt gekommen ist, wo sie sagen, durch andere Mittel, zum Beispiel durch weitere kriegerische Mittel, können wir uns jetzt keinen Vorteil mehr machen. Wenn man jetzt gleichzeitig sagt, mehr Verhandlungen und weniger Waffenlieferung, dann kann man sicherlich von linker Seite sagen, ja, hoffentlich führt das dann erstmal zu weniger Krieg und dann zu einem friedlichen Nachkriegsordnung. Aber die Realität wiederum ist, das wird nicht passieren. Also Russland hat einen Angriffskrieg gemacht. Wenn die ukrainische Seite jetzt noch schwächer würde, dann würde sich an Russlands Ziel eben, sagen wir mal, große Teile zu besetzen mindestens und bestenfalls alles oder zumindest die Regierung auszuwechseln und da ein freundlicheres Regime einzusetzen, natürlich nichts ändern, sondern das würde dann noch wahrscheinlicher, dass der Krieg weitergeführt wird. Das heißt, wenn man jetzt diese Gleichzeitigkeit von Verhandlung plus weniger Waffen an Ukraine bedeutet halt de facto Kapitulation. Also das ist, will ich denen jetzt nicht vorwerfen, weil ich weiß nicht, ob sie diese Schlüsse gezogen haben. Und da gibt es sicherlich auch alternative Szenarien. Aber in dieser Situation spricht zumindest nichts aus irgendwie verhandlungswissenschaftlicher Perspektive, dass, wenn man die Position der Ukraine jetzt schwächen würde, die Ukraine sagen, Russland sagen würde, gut, dann machen wir jetzt Verhandlungen, die nicht sozusagen auf einen Siegfrieden hingehen. Es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, wie Kriege beendet werden. Und das eine ist, und das ist leider auch geschichtlich gesehen sehr häufig das Ende von Krieg, das ist der Siegfrieden einer der stärkeren Partei. Aber das ist natürlich für die stärkere Partei sehr schön, für die weniger starke Partei natürlich nicht. Man muss natürlich auch in dem Sinne sagen, wenn man jetzt keine Waffen mehr an die Ukraine liefern würde, würde die Ukraine denn dann aufhören zu kämpfen oder würde sie weiter kämpfen, nur mit sehr viel größeren Verlusten. Also es sind alles Aspekte, wo man sagen muss, die Handlungsmacht Deutschlands ist halt auch begrenzt und letztendlich ist die Entscheidung, ob Krieg oder Frieden, allererstens in den Händen von Russland, die angegriffen haben, und zweitens von beiden Parteien, die irgendwann entscheiden müssen, wann sind wir bereit, eben die Kämpfe aufzuhören und zu Verhandlungen überzugehen.
Ja, ich wollte noch da nochmal drauf eingehen, wie du angefangen hast, weil dieses eine Formulierung, die man sehr oft hört, eben von allen Spezialisten, um Krieg und Frieden. Frieden wird, oder zu Verhandlungen schreitet man erst, wenn beide Seiten sehen, keine Vorteile mehr durch Fortführung des Krieges zu erringen. Ich finde, das ist eine theoretisch absolut plausible und völlig richtige Feststellung. Das Problem ist halt, das kann man nicht wirklich auf die Praxis anwenden in diesem unseren Fall. Denn in einem Fall, wo eine übermächtige Seite angreift und die andere zu vernichten versucht, haben wir nicht diese Gleichartigkeit der beiden Seiten. Also man wird dieser Formulierung unterstellt letztlich, dass die Ukraine ebenfalls irgendwie schuld ist am Krieg, weil sie will ja nicht aufhören. Sie will ja weiter Krieg führen. Dass es eine Verteidigung in einem existenziellen Krieg ist, wird dabei eigentlich ausgeblendet. Also das nimmt man dann nicht mehr wahr, sondern beide Seiten sind irgendwie gleich schlimm und gleich schuld daran, dass der Krieg weiter stattfindet. Und das ist ja nun mal wirklich nicht der Fall. Ne? Es ist halt wirklich so, es gibt eine Seite, die einmarschiert ist, die absolut furchtbare Kriegsverbrechen begangen hat, die Kinder entführt hat und sie umerzieht zu Russen. Das ist einfach nicht einmal damit getan ist, den Krieg jetzt zu stoppen und die Frontlinie jetzt einfach mal zur neuen Grenze umzuwidmen, weil damit wird sich das Schrecken auf den besetzten Gebieten einfach fortsetzen. Damit ist nichts erreicht und langfristig ist damit auch nicht erreicht, dass der Krieg nicht in 5 Jahren nochmal neu ausbricht, ne? Wie wir 2014 ja einfach versucht haben zu sagen, ja gut, komm, machen wir mal einen eingefrorenen Konflikt.
Ja. Okay. Wir gehen mal noch kurz weg vom Wahlprogramm der Linkspartei, sondern gehen auf die Webseite, weil da hat sie einen sehr interessanten FAQ veröffentlicht. Das finde ich jetzt auch spannend, dass eine Partei ein FAQ macht, aber okay. Und da gibt es eine Überschrift, die ist: Hat die NATO eine Mitschuld am Krieg? Und dann gibt es die Linkspartei Antwort, ja. Die NATO-Politik nach dem Kalten Krieg führte zu wachsenden Spannungen mit Russland und verpasste die Chance, ein neues Sicherheitssystem in Europa zu verhandeln. Die NATO-Osterweiterung, Truppenstationierungen und Manöver und der NATO-Raketenabwehrschirm haben die Beziehungen zu Russland über die Jahre beständig verschlechtert. Das ist so das Ding. Aber dann gibt es auch einen zweiten Absatz. Doch nichts rechtfertigt den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Ein Krieg, der zu unermesslichem menschlichem Leid führt, durch den Millionen Menschen fliehen und Russland gezielt ukrainische zivile Infrastruktur zerstört. Ich lese das jetzt beides vor. Das ist der ganze Absatz, damit man nicht sagt, dass wir das einseitig entstellen würden.
Ja.
So. Das ist natürlich wieder die Grundthese, die man zusammenspitzen könnte. Durch die Aufnahme von Albanien in die NATO wird Russland gezwungen, der Ukraine den Krieg zu erklären.
Ja, ich glaube, das Problem bei der Linken ist, hier fehlt jetzt der dritte Absatz. Also ich würde beidem zustimmen. Also ich glaube, wenn man das jetzt mal getrennt schaut, die NATO ist eine sehr problematische Institution. Sie hat als Kriegsgemeinschaft auch sehr problematische Aktivitäten gemacht in den 90er und 2000er Jahren. Wir erinnern uns an die Kriege in Afghanistan und Irak. Irak, gut, war dann a coalition of the willing, weil die NATO eben nicht geschlossen dorthin ist. Und dann zweitens zu sagen, das rechtfertigt nicht den Krieg in der Ukraine. So, jetzt fehlt aber der dritte Absatz. Jetzt ist der Krieg aber in der Ukraine.
Ja.
Also es stimmt, die Kritik an der NATO 90er, 2000er ist richtig. Aber was Sie am zweiten Absatz richtig sagen, ist, dass es nicht aufgrund der NATO ist, also dass es nicht eine Rechtfertigung für diese nationalistischen und militaristischen Strömungen Russland ist, sondern aus anderen Gründen, auch aus diesen Gründen, aber vor allem aus narzisstischen, chauvinistischen, militaristischen, nationalistischen, also aus ganz vielen Dingen, gegen die Linke hier hoffentlich auch steht, ist in Russland diese unglaubliche Doktrin entstanden, die auch nicht in der Ukraine angefangen hat, sondern zum Beispiel auch in Georgien vorher gelebt wurde, dass man eben wieder imperialistisch sich ausbreiten möchte. So, das heißt, wir haben jetzt diese Situation. Wie gehen wir damit um? Da fehlt der dritte Absatz.
Okay, wir haben nur noch ganz wenig Zeit. Darum würde ich noch eine Frage zu Deutschland stellen. Und zwar, es sind zwei Sachen bei der Linken drin, die sagen, einmal keine Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland und keine weitere Aufrüstung, sondern Abrüstung in Deutschland und Europa. Und dann gibt es noch einen zweiten Absatz. Wir wollen die nukleare Teilhabe der Bundesrepublik beenden. Alle US-Atomwaffen müssen aus Deutschland abgezogen werden. Die Bundesrepublik muss dem Beispiel vielleicht... ganz lustig, dieser Satz endet dann in... Wir wollen die Urananreicherung in Gronau umgehend stilllegen. Mit ihrer Zentrifugentechnik könnte sie auch das Material für eine Uranatomwaffe produzieren. Sie könnte dafür genutzt werden, dass die EU und Deutschland nach der Atombombe greifen. Okay, jetzt haben wir da zwei Punkte. Einmal US-Mittelstreckenraketen und dann die Möglichkeit auch, dass man mithilfe der Zentrifugen in Gronau an der deutschen Bombe bastelt.
Ja, es ist wieder eine Vermischung von zwei Dingen. Also erstens, absolut stehe ich als Friedensforscher dahinter, dass wir eine atomwaffenfreie Welt brauchen. Absolut. Das ist, muss das Ziel sein. Jetzt ist aber die Situation eine andere. Wir sind in einer Angriffskriegssituation auf die Ukraine. Aber wie Dimitri auch richtig gesagt hat, wer sagt uns denn, dass Russland dann aufhört und nicht weiter marschiert? Ich bin auch kein Fan von Abschreckung. Aber ich glaube, die Szenarien sind schwer zu sagen. Also ich glaube, es ist schwer jetzt zu sagen, das eine oder das andere ist die richtige Entscheidung. Aber wir müssen diese Debatte halt haben, weil wir eben keine, leider, Situation haben, wo es gerade keinen Krieg in Europa gibt und wo wir hoffentlich alle miteinander gemeinsam an einen Tisch gehen können und tatsächlich, ja, über eine atomwaffenfreie Welt reden können. Aber im Moment sind wir halt in einem Krieg und da sind die Szenarien sehr, sehr schwierig vorauszusehen.
Gut, da wir am Ende der Sendung angelangt sind, haben wir noch einen Veranstaltungshinweis. Jetzt guck mich nicht so an, am 24.02. Gedenkt die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Freiburg auf dem Platz der Alten Synagoge, der dem dritten Jahrestag der Invasion Russlands auf die gesamte Ukraine.
Das ist ein Tag nach der Bundestagswahl, da hat man, das ist Montag also.
Ja.
Also, hat man nicht wirklich Zeit, aber
Veranstaltungshinweis,
nach der Arbeit kann man direkt hingehen.
Veranstaltungshinweis wäre übrigens auch, am 23. Februar ist Bundestagswahl, da könnte man wählen gehen.
Genau. Ja, und damit verabschieden wir uns. Unsere Sendung geht leider zu Ende. Im Studio waren heute Dimitri.
Und Sebastian.
Und Tim, danke, dass ihr mich hier hattet.
Genau, und nicht vergessen, Bundestagswahl und Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine. Bis dann.
on a day.